Moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Eure Energiezone, dem Podcast, der die Energiewende für euch dekodiert. Ich bin Ilan und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich schon ewig freue und dessen Reise ich schon lange mitverfolgen darf. Matthias Kager, der Co-Gründer und CEO von Node.energy, also node.energy. Der Slogan, die Energiewende radikal einfach machen. Und Leute, die meinen das wirklich ernst. Und das ist für mich heute auch eine kleine Zeitreise, denn ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich damals, als Node.energy seine allererste oder eine der ersten Finanzierungsrunden geraced hat, mit dem Angel Nikolaus Bayer. Grüße gehen raus. Danke auch fürs Aufsetzen dieser Aufnahme. Und ohne dich wäre die Folge gar nicht zustande gekommen. Einem der ersten Angels, bei denen, wie gesagt, zusammen saß und mit auf den Investment Case draufschauen durfte. Und ja, die Vision war leicht anders, aber schon damals ziemlich groß. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, Matthias ist ein echter, also wirklich waschechter Pionier der ersten Stunde. Schon lange vor Node.energy hat er bei Klenz, einer der ersten virtuellen Kraftwerke in Deutschland, mit aufgebaut. Er hat das Spiel also nicht nur verstanden, er hat die Regeln quasi so mitgestaltet, mitgeschrieben. Und heute skaliert er mit Node.energy ein Remote-First-Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern, das mit seiner Software OptiNode bereits über 10.000 erneuerbaren Erzeugungsanlagen managt und als Marktführer für so Commercial Asset Management gilt. Wir sprechen also über ganz viel, fast alles sozusagen, wie das damals war, wirklich so als Pionier für so ein virtuelles Kraftwerk aus dem Boden zu stampfen. Was macht Node.energy heute zum Marktführer in gewissen Segmenten und wie definieren Sie das selbst? Wie zur Hölle skaliert man erfolgreich ein Remote-First-Unternehmen, während der Rest der Welt wieder zurück ins Büro will? Eine Frage, die ich mir persönlich oder die wir uns Management-Team bei Node.energy auch ständig stellen und die uns umtreibt. Und ja, wir gehen auch in den Sparring-Modus. Wir haken nach, wo die echten Einsparungen bei PPAs liegen und fordern Matthias mit so ein paar Tough-Love-Fragen auch heraus, die er aber natürlich total souverän meistert. Kleiner Insider-Fact am Rande, wir haben dieses Gespräch schon im März aufgezeichnet. Wir saßen so ein bisschen auf glühenden Kohlen, weil die massive Series B-Runde gerade geclosed war. Es waren wirklich noch so Konfetti im Office vom Abend davor. Aber das war eben noch nicht announced. Und umso geiler, dass wir diese Folge jetzt endlich mit euch teilen können. Macht euch bereit für eine Folge mit viel Tiefgang in Sachen Energiewende, Skalierung und Unternehmertum. Und hier ist der Mann, der die Komplexität aus der Energiebranche rausnehmen will. Herzlich willkommen, Matthias Kager, auf geht's, ab geht's, let's roll. Matthias, danke für die Einladung hier nach Frankfurt. Wir sitzen hier direkt mit Blick auf den Main. Wir sind auf der Südseite des Mains. Ihr habt hier in der dritten Etage in so einem mega schicken, bisschen leeren Office einen tollen Blick auf die Finance City oder wie nennt man das hier in Frankfurt?
Manhattan Skyline.
Manhattan Skyline. Danke für die Einladung. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute in den Podcast zu kommen. Bin ganz gespannt, dich und deine Firma kennenzulernen. Ich glaube, die meisten kennen dich noch nicht. Vielleicht fangen wir vielleicht einfach mit einem Wer bist du, was machst du an und du holst einmal aus.
Sehr gerne.
Worüber sprechen wir heute?
Schön, dass du zu Besuch bei uns bist, hier in Frankfurt im Büro, Ilan, und freue mich auch auf das Gespräch. Ja, wer bin ich? Ich bin einer der zwei Gründer und Geschäftsführer von Node.energy und vom Hintergrund bin ich BWLer. Also ich habe in Köln und im Ausland BWL studiert und bin dann eigentlich mit der Abgabe meiner Diplomarbeit vor nunmehr 15, 16 Jahren ins Unternehmertum reingeraten.
Also direkt nach der Uni?
Sozusagen. Ja, genau. Okay. Ich habe
auch direkt Energy gleich? Oder
dann? Auch direkt Energy, okay. Genau. Also ich bin seit 16 Jahren als Unternehmer im erneuerbaren Energienumfeld aktiv. Wow. Von 2010 bis 2016 habe ich einen der ersten deutschen Direktvermarkter mit aufgebaut.
Welche?
Clean Energy Sourcing. Und bin dort in der Firma zuständig gewesen für den eher technologischen Part. Mhm. Wir haben auch eines der ersten europäischen virtuellen Kraftwerke kommerzialisiert.
Ein BWLer, der auch technisch arbeitet, gleich in einem komplexen...
Ja, also letzten Endes ist es auch damals schon so gewesen, dass ein virtuelles Kraftwerk natürlich eine technische Komponente hatte, mhm. aber viele der technischen Komponenten auch schon verfügbar waren und das eher eine Art Systemintegrationsaufgabe war. Mhm. Und das Geschäftsmodell dazu halt eben zu entwickeln, ist fast anspruchsvoller gewesen.
Aber muss man sich ja trotzdem irgendwie zutrauen. Ja. Aus der Uni kommt...
Gut, ich meine, ich habe in der Uni Energiewirtschaft als Schwerpunkt gehabt. Ja, okay. Einige meiner Uni bekannten Kommilitonen dürften in der Szene auch bekannt sein. Der Jochen Schwill und der Hendrik Sämisch.
Ja, ja, ja. Die kommen auch bald in Podcast. Also ja. Jochen, wenn er es mal nach Berlin schafft oder ich es mal nach Köln schaffe,
ja.
von Spot Man Energy.
Also wir kennen uns schon aus Uni-Zeiten sozusagen mhm. und sind dann aber in eine Wettbewerbssituation gekommen, klar. weil die natürlich mit Next-Kraftwerke eigentlich dasselbe Geschäftsmodell aufgebaut haben, wie wir mit der Clean Energy Sourcing.
Ich dachte immer, sorry, dass ich unterbreche, Next so die absoluten Ersten waren oder die Pioniere waren. Aber es gibt dann offensichtlich noch andere, die sozusagen nicht...
Genau, also Next ist, ich würde sagen, nicht der Erste gewesen, okay. aber sie sind diejenigen, die als Erste wahrgenommen wurden. Mhm. Sie haben eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber rein vom Volumen und vom Speed sind wir eigentlich identisch groß gewesen. Wir haben in 2015 mit der alten Firma fast 600 Millionen Euro Außenumsatz gemacht, also Handelsvolumen ja. in der Direktvermarktung von Wind, PV, aber damals auch sehr viel Bioenergie. Und die Biogasanlagen sind auch die Anlagen gewesen, die genau wie bei Next-Kraftwerke in dem virtuellen Kraftwerk primär gebündelt waren. Und 2012 mit der Einführung des Marktprämienmodells, mhm. was ja, ich nenne es mal Direktvermarktung massenkompatibel gemacht hat, davor gab es auch schon eine Möglichkeit der Direktvermarktung, nämlich das sogenannte Grünstromprivileg. Mhm. Das haben wir schon gemacht, als Next-Kraftwerke noch gar nicht gehandelt hat.
Okay.
Und mit
was ist aus der Firma geworden? Wie ist die?
Heute gehört die zur BayWa-Gruppe. Mhm. Also wir haben 2015 oder 16 das Unternehmen zunächst an ein italienisches Unternehmen verkauft und heute gehört es zur BayWa.
Und du warst dann Mitgründer drin?
Ich bin einer der Gründer gewesen.
Genau, oh wow, ja. Also aber schon Exit in the Pocket sozusagen?
Ja, aber ich bin absoluter Junior-Partner gewesen okay. in der Konstellation damals. Okay. Ich glaube, die anderen Gründungspartner, die ich dabei hatte, die hatten auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass mhm. ich Anteile haben will, sondern die sind eher davon ausgegangen, dass ich halt mitarbeiten würde.
Okay.
Ich bin aber in der damaligen Konstellation halt eben ein, ich sag mal, energiewirtschaftlich kompetentes Arbeitspferd mhm. gewesen,
wollte auch grad sagen.
Die anderen halt eben schon mit etwas mehr unternehmerischem Background und auch mit Kapital eben den Unternehmensaufbau vorangetrieben haben. Und deshalb bin ich da kein Hauptanteilseigner gewesen, aber ich war Mitgründer und bin auch sagen wir mal, starken operativen Verantwortung gewesen
cool.
und habe dadurch aber natürlich auch die Nähe zum Gründerdasein dann gelernt, mhm. also beim Notar gesessen mhm. und das erste Mal einen Beteiligungsvertrag gelesen, das erste Mal in ja. Verhandlungen mit einem Venture Capital Investor gewesen. Ja, okay. Das durfte ich da, ich nenne es mal aus der Beifahrerperspektive oder Rücksitzperspektive ja. lernen. Und nachdem wir dann die Clean Energy Sourcing verkauft haben und ich da tatsächlich auch ein bisschen Exit-Erlös generieren konnte, habe ich mich dann getraut, in die Fahrerposition zu wechseln mhm. und habe dann früheren Kollegen und Mitarbeiter von mir, den Lars, als Co-Gründer gefunden. Und cool. er ist quasi anstatt zum Promovieren ans Fraunhofer ISE nach Freiburg zu gehen, dann in die unternehmerische Laufbahn eingeschlagen und hat dann so ein Stück weit die Rolle eingenommen, die ich in der alten Firma hatte.
Mhm.
So sind wir dann 2016, Ende 2016 mit der Node Energy gestartet.
Ach cool, weil das ist ja eigentlich so ein, also mir wird jetzt erst bewusst, was für ein absoluter Experte und perfekt du in diesen Podcast passt, weil du irgendwie sowohl Wissenschaft und Energiewirtschaftsverständnis als auch eben lange Jahre Gründer-Dasein und Unternehmensaufbau mitbringst. Und ehrlich gesagt gefällt mir dein Weg eigentlich viel besser, sozusagen erst als Unternehmer und dann wieder ans Fraunhofer zu gehen. Bei mir war es ja sozusagen ein bisschen andersrum. Erst promoviert und dann irgendwie so richtig unternehmerisch gearbeitet.
Ja.
Aber cool. Und dann hast du gesagt, ja, jetzt habe ich eigentlich ausgesorgt, aber ich will trotzdem noch.
Nein, also es ist nicht so gewesen, dass der Verkauf der früheren Firma mich schon in den finanziellen Ruhestand befördert hat. Und vor allem ist es ja auch klar gewesen, der gesamte Prozess der Energiewende, der ist ja in vollem Gang gewesen. Mhm. Also wenn wir 2010, als wir die alte Firma gegründet haben, ist das Erneuerbare Energiengesetz oder Einspeisegesetz gerade mal 10 Jahre in Kraft gewesen. Mhm. Und da ist noch eine ganz andere Zeit gewesen. Damals sind erneuerbare Energien noch eine Randerscheinung im Energiesystem gewesen. Sie waren auch nicht markt- oder marktpreisprägend, wie das heute der Fall ist. Was aber damals schon absehbar war, als wir die Node Energy gegründet haben, und das ist auch Kern unserer Vision und Mission, dass irgendwann erneuerbare Energien die günstigste Energiequelle sein werden. Das ist heute so. Wind und Sonne sind die günstigsten Möglichkeiten, Strom zu produzieren. Und mit einer Quote von über 50% am gesamten Strommix, den wir inzwischen in Deutschland haben, ist auch klar gewesen, irgendwann wird sich der Staat aus der Verantwortung zurückziehen, die Refinanzierung der Anlagen über Förderinstrumente eben abzusichern. Mhm. Und jetzt habe ich eben schon ein paar Jahre Direktvermarktungserfahrung, Stromhandelserfahrung und darüber auch eine gewisse Kenntnis, wie so das Kompetenzprofil eines klassischen Wind- oder Solarparkbetreibers eben ist. Und Wind- und Solarparkbetreiber sind exzellente Projektfinanzierer. Wind- und Solarparkbetreiber sind auch exzellente technische Experten. Die wissen, wie man die Anlagen warten muss und instand halten muss, damit sie maximal viele Kilowattstunden produzieren. Aber die energiewirtschaftliche Kompetenz, also die Kommerzialisierung der erzeugten Kilowattstunde, das ist etwas, was nach wie vor in der Szene nicht so stark ausgeprägt ist, was aber eine immer größere Bedeutung gewinnt, wenn der Staat plötzlich sagt, du bekommst nicht mehr hier fix einen bestimmten Tarif, eine bestimmte Einspeisevergütung, einen anzulegenden Wert für jede Kilowattstunde, die erzeugt wird. Zukünftig musst du dich selber darum kümmern, dass du möglichst viel und profitabel erwirtschaftest. Und das ist nicht mehr über 20 Jahre fixe Förderung eben abgesichert. Und genau das ist jetzt ja die Situation, die seit 1-2 Jahren immer stärker auch spürbar wird. Neue Wind- und PV-Anlagen bekommen in Stunden mit negativen Börsenpreisen keine Förderung mehr. Und plötzlich ist die Profitabilität der Anlagen für die Zukunft sehr viel stärker vom Markt abhängig, als es früher der Fall war. Und mit der Vorstellung, dass das so kommen wird, haben wir vor 7 Jahren die Firma auch gegründet.
Gerade, da gehen wir gleich ganz tief rein. Noch ein bisschen zu diesem Werdegang, weil ich irgendwie so, also mir wird es jetzt erst bewusst, dass du so ein Pionier warst. Und würdest du sagen, wir haben es in Deutschland, also wie so ein Rückblick regulatorisch irgendwie analysieren, haben wir das gut gemacht? Also wir haben mit dem EEG gestartet, ne, und mit den fixen Einspeisevergütungen und so weiter. Und dann haben wir irgendwann Direktvermarktung kam wann? 2010 oder wann?
Also 2012 oder ist 12. Das Marktprämienmodell eingeführt worden als erste Form der Direktvermarktung, die eigentlich dann für alle Arten der Anlagen ab einer gewissen Größenordnung 100 kW möglich war, beziehungsweise auch jetzt verpflichtend wurde. Und davor gab es das Grünstromprivileg. Das war aber nur für sehr niedrig vergütete Anlagen auch wirklich sinnvoll nutzbar. Und ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, haben wir das gut gemacht. Ich finde schon, dass die der regulatorische und gesetzliche Förderrahmen für erneuerbare Energien in Deutschland sehr gut war, um die Entwicklung in Richtung des Ausbaus erneuerbarer Energien voranzutreiben. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ja weltweit.
Ja.
Also dass heute PV-Anlagen so günstig sind, hat ja ganz maßgeblich damit zu tun, dass in Deutschland zu Zeiten der Ausbau gefördert wurde, als die Technologie noch viel teurer war.
Ja, ja, und
dadurch sind überhaupt erst diese Kostendegressionen möglich geworden.
Ich glaube, 50 Cent pro Kilowattstunde oder so gegen das EEG los 2004.
Heute ja unvorstellbar, ne? Sind wir ja wirklich
500 dran. Euro pro Megawatt.
Ja, das ist krass. Ne? Und aber was, glaube ich, immer, egal was man, also welches Segment man sich anschaut, einfach Realität ist, Regulatorik ist immer ein Stück weit hinten dran. Ne? Also der Gesetzesrahmen, der läuft immer ein Stück weit technologischen oder marktlichen Entwicklungen hinterher. Und es ist schon viel passiert, das immer, sagen wir mal, den neuen Umständen anzupassen, was aber auch ein Stück weit dazu geführt hat, dass es sehr kompliziert, sehr bürokratisch, sehr unübersichtlich wurde. Und das ist natürlich auch etwas, was gerade in einer sehr heterogenen Betreiberlandschaft ein Problem darstellt, weil nicht jeder, der ein einzelnes Windrad oder eine einzelne Solaranlage betreibt, kann natürlich in jedem Aspekt der Energiewirtschaft, der Energieregulatorik Experte sein. Und das ist ja auch ein Stück weit das Window of Opportunity, was wir damals 2017 schon gesehen haben. Hier ist ein Bedarf an Vereinfachung, an Automatisierung. So sind wir mit unseren ersten Softwareentwicklungen gestartet. Ne? Einfach mit dem Ziel, den Betreibern von erneuerbaren Energienanlagen bürokratische und energiewirtschaftliche Prozesse zu automatisieren und sie damit zu vereinfachen.
Got it. Und also da ist so viel passiert in der Zeit, seit der du quasi wirksam bist in der Energiebranche. Kannst du das noch ein bisschen greifbar machen an irgendwelchen Anekdoten, irgendwelche skurrilen Erfahrungen, die heute aus, ich glaube, 60% Erneuerbare tatsächlich sogar 2024, die irgendwie so die jungen oder jüngeren HörerInnen unter uns nochmal so das nur verdeutlichen, wo wir eigentlich wirklich herkommen?
Also als wir 2010 mit der Vision, ein virtuelles Kraftwerk in Deutschland aufzubauen, gestartet sind, waren die Präqualifikationsanforderungen, die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht hatten, um am Regelenergiemarkt teilzunehmen, also Netzfrequenzstabilisierung mit flexiblen Kraftwerken.
Ein MW
oder was noch so
wahrscheinlich.
Genau, damals gab es Mindestgrößen und der gesamte Katalog an Präqualifikationsanforderungen ist in jeder einzelnen Zeile im Grunde genommen klar gewesen, das ist für ein Kohle- oder für ein Gaskraftwerk geschrieben worden, aber halt nicht für eine Biogasanlage und schon gar nicht für einen Batteriespeicher oder ähnliches. Und heute ist es ja ein Haushaltsbegriff. Also jeder weiß ja letzten Endes, was mit einem virtuellen Kraftwerk gemeint ist, der sich in dieser Szene ein bisschen bewegt.
Ja.
Damals ist virtuelles Kraftwerk, also was ist denn überhaupt ein virtuelles Kraftwerk? Das ist ein gänzlich unbesetzter Begriff gewesen.
Ja.
Da hat sich schon wahnsinnig viel entwickelt. Manche Dinge sind auch damals schon klar gewesen, nur sie waren halt einfach noch nicht, die Zeit war noch nicht reif. Also auch 2010 ist schon klar gewesen, wenn wir in Richtung 100% erneuerbare Energien gehen werden, dann werden wir Batteriespeicher brauchen, weil dann, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, habe ich zwar Strom, um die Nachfrage zu bedienen, aber wenn Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, werde ich irgendwie diese Phasen auch überbrücken müssen. Und es wird nicht nur durch eine flexible Nachfrageanpassung möglich sein. Ich werde also Speicher brauchen. Dieser Missing Piece für ein funktionierendes Energiesystem ist damals schon klar gewesen. Aber heute mit einem Anteil von 50-60% erneuerbaren Energien im Strommix hast du auch eine Volatilität einerseits, die solche Flexibilitäten lohnend werden lassen. Und andererseits hast du halt auch über die Kostendegression in den Batteriespeichertechnologien selbst viel günstigere Investitionskosten für diese Flexibilitäten. Also da ist die Zeit ist jetzt reif für das, was 2010 vor 15 Jahren eigentlich schon allen, die sich näher damit beschäftigt haben, klar sein wird, dass es kommen wird. Mhm. Also das Timing ist ultra spannend. Also das, was jetzt passiert, ist das, was schon viele, viele Jahre eigentlich absehbar war, dass es kommen wird. Und die große Frage war immer nur, wann ist es denn soweit? Und jetzt ist es soweit.
Genau, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es halt auch immer so, mir geht es irgendwie alles auch viel zu langsam. Also es schlagen ja so zwei Herzen auch in meiner Brust. Und das eine ist irgendwie ein bisschen tieferes Verständnis von den ganzen Herausforderungen, die es auch gibt. Und dann weiß man, okay, es dauert halt so eine Zeit. Aber wenn man, also keine Ahnung, ich habe irgendwie, 2008 habe ich angefangen, da dieses Strommarktmodell am Fraunhofer Easy mit so als kleiner Hiwi noch so mitzubasteln. Und wenn du dann halt da schon irgendwie Quo Vadis Elektromobilität liest und so weißt, was irgendwie, warum das halt fundamental besser ist, sozusagen aufgrund von Effizienz und all den Dingen und erneuerbaren Integration und so Elektromobilität zu machen, dann und jetzt sind wir halt 2025, also fucking 17 Jahre später. Und wie viel sozusagen Anteil an der neuen...
Ich sag dir, ich habe damals meine Diplomarbeit an der Uni Köln über Home Energy Management Systeme geschrieben. Und jetzt ist quasi mit Heartbeat AI und wie Tools heißen, im Grunde genommen das, was damals wissenschaftlich beschrieben wurde, was man sinnvollerweise alles tun sollte und könnte, in der Praxis angekommen. Ja. Und auch damals schon war das Thema, man braucht aber Smart Meter, man braucht die Möglichkeit, viertelstundenscharf den Verbrauch zu erfassen. Ansonsten wird der Wert der Flexibilität nicht wirklich beim Verbraucher ankommen. Ja. Und ich meine, das hätte ich damals niemals für möglich gehalten, als ich das in der Diplomarbeit an der Uni Köln geschrieben habe, dass wir heute, 2025, immer noch darüber diskutieren, wie kann denn dieser Smart Meter Rollout gelingen? Das ist ja ein Treppenwitz, ne? Also es ist ist unglaublich. Und deshalb finde ich schon, als Unternehmer in diesem Markt muss man eigentlich auf zwei Füßen stehen können. Der eine Fuß ist eine strategische Vision, eine Idee davon, wie die Welt in der Zukunft aussehen wird. Das ist aber eine große Timing-Unsicherheit dabei. Ne? Weil also fundamental ist es vollkommen klar, wie das Energiesystem der Zukunft aussehen wird. Da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Diskussion darüber. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es sehr unklar, wie schnell welche Entwicklungen vonstatten gehen werden. Smart Meter Rollout hatten wir gerade als Beispiel. Dass das so lange dauern wird, ist unglaublich. Ist auch nicht zu erklären eigentlich. Ne? Insofern war es für uns auch beim Aufbau der Node Energy immer wichtig, auf beiden Füßen zu stehen. Ne? Also einerseits eine strategische Vision zu haben und andererseits ein Opportunity Grabbing zu machen. Dann quasi in eine Marktchance reinzugehen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wir haben 2022 im Rahmen der Energiekrise, da sind die Börsenstrompreise ja durch die Decke gegangen und viele Betreiber von Wind- und Solaranlagen hatten plötzlich unerwartet hohe Vermarktungserlöse, weil einfach der Strom, der ursprünglich vielleicht mal mit 7, 8, 9 Cent Einspeisevergütung hätte vergütet werden sollen, an der Börse 20, 30, 40 Cent plötzlich wert war. Und da hat damals ja der Gesetzgeber gesagt, diese unerwartet hohen Gewinne, die wollen wir abschöpfen.
Übergewinnsteuer.
Genau, und als Übergewinne abschöpfen und an die Verbraucher zur Entlastung wieder auskehren. Und dann haben wir dafür eine Softwarelösung gebaut, um den Anlagenbetreibern, die jetzt plötzlich verpflichtet waren, ihre Übergewinne zu ermitteln und zu melden, um das rechtskonform machen zu können. Ne? Und das ist ein Wegwerfprodukt gewesen, ne? Weil es war im Grunde genommen klar, das wird ja nicht dauerhaft so sein. Ne? Aber mit Daten und Automatisierung kann man sowas dann schnell machen. Wir haben 2023 mit diesem Wegwerf-SaaS-Produkt temporär gutes Geld verdient und haben damit auch die Arbeit an unserer strategischen Vision querfinanziert. Ne? Also im in unserer langfristigen Unternehmensvision oder Vorstellung, wie die Energiewelt aussehen wird, da findet Erlösabschöpfung als SaaS-Produkt nicht statt.
Mhm.
Trotzdem haben wir es natürlich gemacht und mitgenommen. Es war ein kurzfristiger Bedarf im Markt. Wir hatten die Fähigkeiten dazu. Es hat uns Geld gebracht. Es hat den Kunden Nutzen gebracht. Und wir haben die Erlöse genutzt, um an den strategisch langfristig relevanten Produkten bauen zu können.
Naja, cool. Kann ich auch noch einiges sozusagen von lernen, von diesen unterschiedlichen Füßen, auf denen ihr steht, und den Opportunity sozusagen Grabbing Tricks. Verstanden. Vielleicht gibt es sonst noch irgendwas sozusagen zur Entwicklung von Node, was du gerne teilen möchtest, also 2025 versus 2016, was ist alles passiert?
Ja, also als wir 2016/17 gestartet sind, war im Grunde genommen für einen Wind- und PV-Anlagenbetreiber noch keine große Unsicherheit, was die Erlöse für die Stromproduktion anbetreffen wird, Thema.
Ja.
Da waren die alle safe mit einem Förderrahmen, der eine gute Planungssicherheit geboten hat. Es war aber, wie gesagt, klar, dass das zukünftig sich ändern wird. Wir wussten aber nicht genau wann.
Mhm.
Wir wussten aber, dass wenn es sich ändern wird und ein Anlagenbetreiber sich mehr energiewirtschaftliche Geschäftsmodelle aneignen können muss, dass es dann wichtig sein wird, mit Daten- und Automatisierungskompetenz Lösungen anbieten zu können.
Mhm.
Und deshalb war früher für uns halt zu Beginn erstmal die Frage, wie können wir es denn schaffen, uns im Markt ein Kundennetzwerk aufzubauen und Produkte, datenbasierte Produkte zu liefern, die uns auch es ermöglichen, kundenspezifische Daten einzusammeln, um dem Kunden dann darauf basierende Mehrwerte durch Automatisierung wieder zurückgeben zu können. Und da haben wir uns mit ultra trockenen Themen beschäftigt. Also wir waren damals die Ersten und sind bis heute, glaube ich, die Einzigen, die eine Software dafür gebaut haben, eine Stromsteuermeldung zu automatisieren. Es ist also genau so ein...
Sounds very German. Auch
also gut, tatsächlich ist die Stromsteuer europaweit in Kraft, aber
die Stromsteuermeldung.
Aber trotzdem, jeder, der schon mal eine Einkommensteuererklärung gemacht hat, weiß, was das für ein Pain ist. Komplizierte Formulare, undurchsichtige Berechnungsmethoden, die erforderlich sind. Komplett spaßbefreite Angelegenheit. Da hat keiner Bock drauf gehabt. Ne?
Ist es homogen über ganz Deutschland oder hast du da auch noch sozusagen Heterogenität, je nachdem, wo du es einreichst?
Also gut, es gibt 40 Hauptzollämter in Deutschland, die natürlich überall da, wo Menschen irgendwie arbeiten, auch in gewissen Unterschieden.
Aber das Formular ist schon mal das
Gleiche. Also Formular ist das Gleiche und das ist schon relativ standardisiert. Also es ist nicht vergleichbar mit der hohen Heterogenität im Netzbetreiberumfeld, wo man 800 Netzbetreiber hat und 800 Netzbetreiber auch wirklich 800 Mal Sachen unterschiedlich machen.
Doch
mal ein anderes Thema.
Ja, da brauchen wir noch 2-3 Stunden extra Podcast.
Nee, also bei den Hauptzollämtern ist es schon einigermaßen standardisiert und trotzdem ist es halt einfach für Betreiber von größeren Anlagen keine freudvolle Angelegenheit, das zu machen. Aber wenn du eine Stromsteuermeldung korrekt und zeiteffizient machen willst, brauchst du Daten dafür.
Mhm.
Und diese Daten, die sind bei uns in der Software und mit diesen Daten kann man ja noch viel mehr machen als Stromsteuermeldung.
Klar.
Das haben wir auch dann in den letzten Jahren sukzessive um weitere Anwendungen erweitert, zum Beispiel Erlösmonitoring. Man kann heute halt mit der Software auch schauen, wie viel verdiene ich denn mit meiner Anlage, auch in Abhängigkeit von Börsenstrompreisen, wie viel wird mir aufgrund von negativen Preisen vielleicht auch entgehen.
Mhm.
Und das sind sagen wir mal, Anwendungen, die in der kaufmännischen Betriebsführung der Anlagen im täglichen Einsatz sind. Und wir haben Kunden, die deutschlandweit 14.000 Wind- und PV-Anlagen betreiben und damit rund ein Drittel des gesamten deutschen Grünstroms produzieren. Also richtig viel. Über 60 Terawattstunden Stromerzeugung machen unsere Kunden in Deutschland. 60
das war mir nicht klar, das ist ja riesig.
Also richtig dickes Brett.
Mhm.
Und jetzt, wo die Förderung von der Grünstromerzeugung nicht mehr über gesetzliche Einspeisetarife oder Einspeisevergütungen gesichert ist, sondern marktlich organisiert werden muss, ist es für uns natürlich klar, dass wir jetzt auch viel stärker in diese Richtung uns entwickelt haben und den PV- und Windanlagenbetreibern die Möglichkeit bieten, ihren Strom zum Beispiel auch direkt an einen Gewerbe- und Industriebetrieb zu liefern, mhm. ohne dass da noch irgendwelche Zwischenhändler dabei mhm. sind. Die ganze energiewirtschaftliche Komplexität, Bilanzkreismanagement, Netznutzungsverträge, Handelszugänge, wo man Überschüsse vermarkten, mhm. Restbedarfe beschaffen muss und so, das bieten wir quasi als ein Lösungspaket an. Mhm. Und das ist nur deshalb so effizient und auch für die Kunden einfach möglich, weil halt in der Software schon ein ganzes ein Datenfundament ist und auch Anwendungen drin sind, die das sehr einfach machen.
Got it. Und wo steht ihr heute, wenn du sozusagen irgendwas nennen kannst? Wenn du keine Zahlen für Umsatz nennen kannst, dann sag vielleicht irgendwas zur Internationalisierung, wie viel merkt ihr mit oder Anzahl der Mitarbeiter oder so. Also, dass man so ein Gefühl
ja.
kriegt, so.
Ja, ja, klar.
Also, Terra schon ist ja irgendwie schon mal cool, mhm. verstanden. Aber, also als Organisation, wer seid ihr?
Wir sind aktuell knapp 90 Mitarbeitende.
Okay.
Über ganz Deutschland verteilt. Wir sind ein Remote-First-Unternehmen. Also du siehst dieses...
Deswegen ist so leer hier. Also
ja,
ist ein Freitag.
Genau, auch. Also unser Büro ist in der Tat nur einmal im Monat rappelvoll, weil wir dann unseren monatlichen Teamtag haben.
Okay.
Und dann zahlt die Firma auch für alle Mitarbeitenden eine Bahnreise, eine Hotelübernachtung. Okay. Wir gehen abends zusammen essen. Wer Lust hat, auch noch was trinken.
Ja.
Aber ansonsten sind wir als Remote-First-Company organisiert. Das heißt, wenn bei uns eine Meeting-Einladung kommt, ist jedem klar, das ist ein Online-Meeting.
Mhm.
Und es gibt auch keine so hybriden Krüppchenbildungen oder so, also dass irgendwie ein Teil des Teams immer vor Ort zusammenarbeitet.
Das verhindert ihr sozusagen oder das wollt ihr? Oder?
Also genau, ist einfach nicht angelegt.
Ja.
Remote first.
Okay.
Ja,
und bist du zufrieden damit? Also weil wir haben da auch viel drüber nachgedacht, jetzt gerade kürzlich wieder. Wir sind tatsächlich ein Hybrid.
Ja.
Wir sind... Und ich bin irgendwie happy damit, irgendwie auch die Leute ab und zu sehen. Aber ich frage mich schon, ob sich nicht irgendwie lohnt oder was ich mir sozusagen am Talentpool da wegschneide, weil ich irgendwie nur in Nordostdeutschland...
Ich meine, es ist vollkommen klar, eine vollständige Büroarbeit hat ihre Vorteile
mhm.
und eine vollständige Remote-Arbeit hat ihre Vorteile.
Mhm.
Es sind Trade-offs drin.
Okay.
Aber wenn man sich diese Trade-offs bewusst macht und einfach den Rahmen akzeptiert, unter dem man jetzt optimiert, dann kann man auch optimieren. Also für uns ist es klar, wir sind eine Remote-First-Company und wir werden es auch bleiben.
Mhm.
Als jetzt vor ziemlich genau 5 Jahren die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, waren wir 10 Leute.
Mhm.
Wir haben damals, der Lockdown ging los, wir haben unsere Laptops genommen, sind nach Hause gegangen.
Genau.
3 Jahre später ist Corona dann vorbei gewesen und
mhm.
wir waren 50.
Mhm.
Und die 40 Leute, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind, die haben wir nicht in Frankfurt eingestellt,
ja.
sondern die haben wir deutschlandweit eingestellt. Und das haben wir auch seitdem fortgesetzt.
Mhm.
Unsere Mitarbeitenden sind über das gesamte Bundesgebiet verteilt.
Mhm.
Und wenn wir jetzt sagen würden, ab morgen müssen wieder alle ins Büro kommen,
okay.
dann könnten wir 2/3 der Kollegen überhaupt nicht
ja.
weiter beschäftigen. Insofern ist es vollkommen klar, die Option ist nicht wählbar. Und dann... Also trauerst du dem auch nicht nach? Also ich traue dem nicht nach, sondern ich sage, wir überlegen uns in der Firma, wie können wir unter diesen Rahmenbedingungen bestmöglich
ja.
arbeiten? Und da versuchen wir permanent uns auch selber zu challengen und zu hinterfragen. Und in diesem Remote-Setting ist eine ganz große Verantwortung bei den Führungskräften.
Klar.
Also ich bin davon überzeugt, dass mein Team, das ist motiviert, das ist fleißig, das ist intelligent.
Mhm.
Sie brauchen aber natürlich Orientierung. Sie brauchen auch Tools, mit denen sie produktiv sein können.
Mhm.
Und also ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Wir arbeiten mit OKRs.
Mhm,
also jedes Quartal werden neue Ziele und Planungen gemacht.
Mhm.
Und anhand dieses Frameworks kann man schon relativ gut auch schauen, kommen wir eigentlich gut voran oder nicht.
Ja.
Ne? Und also für uns passt das, aber es passt auch deshalb, weil wir halt zum Beispiel monatlich diesen Teamtag haben. Mhm. Dann hat man auch ein Socializing-Aspekt.
Ich glaube, das heißt, die meisten kommen schon aus Deutschland, also sie sind in Deutschland.
Ja, ja,
genau. Also es ist jetzt nicht remote first sozusagen, du hast nicht irgendwelche Entwickler in Brasilien am Strand,
nein,
oder?
Genau. Also wir haben tatsächlich fast die vollständige Softwareentwicklung in-house. Wir arbeiten mit ein paar Freelancern, die aber meistens auch Deutsch oder zumindest Nearshoring sind, also Polen, Ukraine oder sowas. Aber wir sind ein deutsches Unternehmen und wir sind auch bezüglich unseres Geschäftsmodells aktuell auf Deutschland konzentriert.
Ja.
Wir haben Kunden, die international sind, die auch immer mal wieder pullen. Wollt ihr nicht auch in Dänemark? Wollt ihr nicht auch in Österreich? Aber ich finde, das ist auch eine sehr besondere Situation, dass der Energiemarkt in Deutschland als nationales Geschäft eine solche Tiefe besitzt, was auch Umsatzpotenzial anbetrifft, dass es nicht zwingend erforderlich ist, um zum Beispiel auch den Wachstumserwartungen eines Finanzinvestors gerecht zu werden, international gehen muss. Also wir sind in Deutschland.
Habt ihr da so Pressure bekommen manchmal von euren Investoren? Soll ihr also erstmal jetzt hier nach Frankreich rausrollen? Oder?
Pressure nicht, aber Fragen natürlich. Mhm. Also wenn wir in der Vergangenheit eine Finanzierungsrunde gemacht haben und mit einem US-amerikanischen Venture Capital Fund gesprochen haben, dann war natürlich immer eine der ersten Fragen, was ist eure Internationalisierungsstrategie?
Ja, wann kommt ihr in die USA?
Und wenn wir dann gesagt haben, also erstmal gar nicht, ne, weil wir sehen hier ein Umsatzpotenzial von 1 Milliarde in Deutschland allein, dann sind die erstmal skeptisch. Ne?
Ja.
Aber man kann das erklären und für uns macht das auch Sinn. Also wir werden die nächsten 1-2 Jahre uns weiter auf Deutschland konzentrieren, haben aber schon eine Idee, welche europäischen Auslandsmärkte dann im nächsten Schritt interessant sein könnten. Aber da werden wir auch, uns ist es immer wichtig gewesen, auch einen kapitaleffizienten Wachstumspfad zu verfolgen. Und in der Phase, in der wir jetzt sind, würde der Gang ins Ausland wahrscheinlich mindestens 5 bis 10 Millionen Euro Investitionen erstmal bedeuten, dort ein tragfähiges Geschäftsmodell aufgleisen zu können. Und diese 5 bis 10 Millionen Euro, die können wir hier in Deutschland sehr viel sinnvoller investieren.
Okay.
Und deshalb machen wir das.
Spannend. Also jetzt sind wir so ein bisschen, gut, dass wir die Kurve wieder zurückkriegen, weil es ist einfach spannend für mich zu verstehen, wie gut klappt Remote First, weil es, ja, weil wir auch konkret drüber nachdenken. Der Trend geht ja so ein bisschen wieder in die andere Richtung und wir haben es bei ONU Energy eben auch überlegt und sind halt noch bei Hybrid geblieben. Aber ich meine, wenn ihr so, und so verstehe ich euch, als Ziel habt, die Energiewende radikal einfach zu machen, letztendlich auch durch Digitalisierung und Automatisierung, dann ist es ja sozusagen als Software-Company auch irgendwie einfacher, remote zu sein als jemand, der Hardware baut oder so. Aber
uns hat die ganze, ich nenne es mal online-basierte Economy und das Mindset, was auch durch Corona entstanden ist, überhaupt auch erst zu einem wirklich tragfähigen Geschäftsmodell verholfen. Wir haben Kunden, die haben einen jährlichen, die zahlen für die Nutzung der Software, sagen wir mal, 5.000 Euro. Und ein solcher Kunde hätte 2019 wahrscheinlich erwartet, dass man für einen Vertragsabschluss sich mal persönlich trifft.
Ja, ja, klar.
Und wenn ich jetzt aus Frankfurt irgendwo nach Schleswig-Holstein hätte fahren müssen oder einen Vertriebsmitarbeitenden dort hätte hinschicken müssen, um einen Vertrag für 5.000 Euro Umsatz pro Jahr zu verhandeln und zu schließen, dann wäre das von den ganzen Customer Acquisition Costs kein so geiles Business.
Ja, ja.
Heute ist es aber so, dass meine Vertriebskollegen 4 oder 5 solche Termine online machen können. Und wir haben Verträge im 6-stelligen Bereich, 100.000 Euro und mehr, die wir schließen, ohne dass wir den Kunden einmal in der physischen Welt getroffen haben. Ja. Also wir sind inzwischen natürlich auch dann auf Fachmessen und treffen dort auch bestehende Kunden. Aber es ist nicht unüblich, dass wir auch Verträge in einer solchen Größenordnung machen, ohne dass man sich einmal persönlich getroffen hat. Und dann trifft man sich ein Jahr später mal zu einem persönlichen Kennenlernen, entweder weil unsere Key-Accounter irgendwie eine Tour durch Norddeutschland machen oder weil wir auf einer Messe eben sind und dort ein Termin vereinbart wird. Und das ist schon auch etwas, was durch Corona überhaupt erst möglich geworden ist.
Ich habe heute auch, ich kann noch nicht sagen, wer, oder weiß nicht, wann es announced wird, wenn es ausgestrahlt wird, aber ich habe heute auch zum ersten Mal, wir sind noch nicht ganz bei sechsstellig, aber wir so gut fünfstelligen Vertrag auch abgeschlossen online, wo ich den Kunden auch noch nie getroffen habe. Ja. Das ist auch stimmt, das erste Mal. Sonst war es bei uns halt irgendwie auch als Startup immer so, dass wir schon irgendwie dann doch die Kunden immer noch einmal getroffen haben. Also ich glaube, es aber wir sind auch immer noch eine andere Stage als ihr und glaube ich brauchen dann noch mehr Vertrauensvorschuss auch für so große Dinge.
Ja.
Aber ich weiß auch noch, für die EWE so ein Corporate Venture gebaut, da haben wir so ein Marktplatz für Strom- und Gasliefervertragsvermittlung gebaut und auf der einen Seite, auf der Produktgeberseite waren halt Energieversorger und das war so 2018, 19 war das, also jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, 6 Jahre her und da haben wir halt, da war die Herausforderung war überhaupt Videocall-Demos zu machen, weil die Leute halt also beim Stadtwerk oder beim Versorger halt gar irgendwie kein Videocalls gemacht haben. Gar
nicht das technische
und,
Setup
und auch nicht durften. Ja, die mussten dann immer auf ihr privates iPad umschwenken und so. Das war dann irgendwie von der Corporate IT natürlich nicht gern gesehen. Dass wir dann,
also ja. Und das ist natürlich heute gar
Google Meet was?
Ja. Also, nee, aber da hat sich viel getan und deshalb, also wir kommen gut mit diesem Remote First Setup klar. Cool. Und auch in der Interaktion mit unseren Kunden funktioniert das gut.
Cool, dann ich frage dich dann nochmal, wenn ich sozusagen offline, wenn ich nochmal ein paar detaillierte Fragen habe. Also lass mal richtig einsteigen jetzt in euer Geschäftsmodell. Energiezone schimpft sich ja irgendwie, wir machen Strategien und Geschäftsmodelle und das glaube ich da können wir wirklich jetzt reinzoomen und was von dir lernen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist eure, und korrigiere mich, falls ich es irgendwie jetzt falsch wiedergebe oder schlecht zusammenfasse oder so, eure, meinen eigenen Worten, Kernkompetenz ist so die Automatisierung von komplexen regulatorischen Prozessen.
Regulatorischen und ich würde auch sagen, auch energiewirtschaftliche
Prozesse. Okay, energiewirtschaftlich
allgemein. Genau. Also es muss nicht nur was Regulatorisches sein, sondern kann auch einfach ein Marktprozess sein.
Ja, hauptsächlich sozusagen gestartet sozusagen für Betreiber erneuerbarer Energien und jetzt aber auch mehr und mehr sozusagen Industrieunternehmen und Gewerbekunden. Mhm. Richtig?
Ja, wobei, also die Industrie- und Gewerbekunden sind für uns eine Zielgruppe, die wir als Gegenstück zu den Wind- und PV-Anlagenbetreibern eben bespielen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Wind- und PV-Anlagenbetreiber dann auch mit diesen Industriebetrieben direkte Verträge abschließen. Also wir sind nicht wie ein klassisches Energieversorgungsunternehmen, dass wir Strom von Wind- und PV-Anlagen kaufen, um ihn dann an einen Industrie- oder Gewerbebetrieb weiter zu verkaufen, sondern wir ermöglichen den Wind- und PV-Anlagenbetreibern eine direkte Geschäftsbeziehung mit den Verbrauchern. Und jetzt ist aber ein Windparkbetreiber in der Regel nicht mit einem Vertrieb ausgestattet, in dem Sinne, dass dort Vertriebsmitarbeiter sitzen, die mit einem mittelständischen Betrieb von der Schwäbischen Alb einen Stromversorgungsvertrieb quasi aushandeln, Stromversorgungsvertrag aushandeln. Und das übernehmen wir dienstleistend sozusagen für die Anlagenbetreiber, damit das Matching klappt. Ne? Muss nicht zwingend so sein. Also auch ein Windanlagenbetreiber kann auch seinen eigenen Verbraucher mitbringen. Und auch ein Industriebetrieb kann seine eigene Wind- oder PV-Anlage mitbringen.
Das kommt wahrscheinlich auch mehr und mehr jetzt, ne?
Das ist ein starker Trend, also dass viele halt eben so einen OPEX-CAPEX-Tausch machen. Ne? Also während früher halt eben eine Stromrechnung immer operative Betriebskosten waren, die auch schwanken konnten, sind gerade viele familiengeführten Betriebe inzwischen halt dazu übergegangen, lieber eine Investition in eine Windkraftanlage oder einen Solarpark zu machen und den Strom, den sie dann mit festen Investitionskosten planbar erzeugen können, zur Versorgung ihres Betriebes zu nutzen. Aber wenn das halt nicht direkt auf dem Hallendach des Produktionsbetriebs ist, sondern im Zweifelsfall viele Kilometer entfernt, muss ja der Strom trotzdem durch das öffentliche Netz über Bilanzkreise irgendwie zu dem Betrieb kommen.
Gerade.
Und das übernehmen wir.
Ja. Okay, also so grob so drei Sachen, oder? Also ihr macht, und wirklich, wenn es falsch wiedergeben ist, dann sag du. Aber ihr macht diese direkten Stromlieferverträge, also quasi Offsite PPAs,
ja,
wie man sagt, für Industrie und Gewerbe. Dann macht ihr Onsite PPAs und gewerblichen Mieterstrom, macht ihr auch. Mhm. Und Energiedatenplattform Optinode Cockpit. Mhm.
Ne? Also Optinode ist unsere Software.
Okay.
Und das ist eine Plattformlösung, auf der verschiedenste Anwendungen laufen.
Got it.
Ein Teilbereich, der ganz speziell eben für Betreiber von Freiflächen-PV-Anlagen und Windkraftanlagen konzipiert ist, ist halt eben die Automatisierung von kaufmännischen Betriebsführungsaufgaben. Da gehört zum Beispiel eine Stromsteuermeldung, aber auch ein Erlösmonitoring oder die Abwicklung von sogenannten EEG Paragraph 6.
Was das?
Das ist kommunale Beteiligung. Also eine Solaranlage baue und in dem Gemeindegebiet, in dem ich stehe, kann ich der Gemeinde eine Beteiligung an den Vermarktungserlösen zahlen und mir das vom Netzbetreiber teilweise wieder rückerstatten lassen. Das ist auch wieder ein komplizierter Berechnungsprozess. Genau. Und das lässt sich auch damit automatisieren. Das ist so für die Wind- und PV-Anlagenbetreiber im Daily Business einfach eine Softwarelösung, die sie für die kaufmännische Betriebsführung nutzen. Du hast On-Site-PPAs oder Mieterstrom angesprochen. Mhm. Wir selber sind kein Mieterstromanbieter. Also wir bauen und betreiben keine PV-Anlagen, um dann damit Mieterstrom zu machen. Aber unsere Kunden tun das. Also auch da ist wieder der PV-Anlagenbetreiber, der Nutzer. Und der kann dann mithilfe der Software eben eine Mieterstromlieferung abrechnen. Der kann einen Wechselprozess organisieren. Der kann das Vertragsmanagement über die Software machen. Und der dritte Baustein ist dann Offsite-PPAs. Mhm. Wir nennen es PPA as a Service. Also den Anlagenbetreiber in die Lage zu versetzen, selbst ein PPA mit einem Industrie- oder Gewerbebetrieb schließen und abwickeln zu können.
Got it.
Und alles innerhalb von Optinode. Ja. Das ist die Software.
Also so jede Menge und irgendwie schon auch irgendwie komplex da die Übersicht zu behalten. Mhm. Wo liegt oder wo lag und wird liegen der Fokus sozusagen von diesen drei Seiten? Also ich verstehe, wo ihr herkommt so ein bisschen, wo geht's hin oder?
Also die Dinge bauen aufeinander auf, aber man kann ganz klar sagen, dass ein immer wichtig werdenderer Teil eben die Optimierung der Vermarktungserlöse für den Anlagenbetreiber und die Optimierung der Beschaffungskosten für den Industrie- und Gewerbebetrieb ist. Und also wir glauben, dass das auch gut miteinander vereinbar ist. Also wir halten wenig davon, einem Anlagenbetreiber einen super tollen Vermarktungserlös zu organisieren, der aber nur deshalb zustande kommt, weil der Käufer des Stroms zu doof war, irgendwie einen richtigen Preis zu verhandeln. Ne? Mhm. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine funktionierende Wirtschaft, eine Gesellschaft in Wohlstand möglich ist, basierend auf Wind und PV in Kombination zukünftig mit Batteriespeichern. Und die Transaktion der Kilowattstunde vom Erzeuger zum Verbraucher, die muss bestmöglich automatisiert organisiert werden.
Mhm.
Und da gibt es heute im klassischen Energieliefergeschäft eben so viele Marktrollen und Systembrüche, die dafür Sorge tragen, dass eine Megawattstunde, die im Windpark erzeugt wird und an der Börse vielleicht 70 Euro wert ist, beim Verbraucher ankommt und der 100 Euro dafür bezahlt, weil so viele Transaktionskosten und...
Also würde ich sagen, 30 Euro pro Megawattstunde ist sozusagen the fat that we can cut. So.
Ganz genau.
Weil es klingt erstmal viel. Also es klingt zu viel. Also sozusagen, wenn ich jetzt kritisch sozusagen nachfragen darf, Direktvermarkter, also was ist dazwischen? Direkt, welche Rollen? Direktvermarkter, Börsenbetreiber,
Die Börse,
Lieferant.
Ja. Reicht ja schon.
Und so sind die drei. Und du wirst sagen, 30 Euro pro Megawattstunde sozusagen
zwischen 20 und 30 ist das, was wir quasi regelmäßig sehen. Ja. Okay.
Und würden die Direktvermarkter jetzt sagen, nee, das ist ultra kompetitiv, Margen erodieren, klar, wir zahlen nur 4 Euro oder wir kriegen maximal 4.
Also ich kenne ja das Geschäft der Direktvermarkter, ja, habe ich selber viele Jahre gemacht.
Genau,
lass uns nur mal dieses Beispiel nehmen. Ich bin Anlagenbetreiber und verkaufe meinen Strom über einen Direktvermarkter. Mhm. Der Direktvermarkter verkauft das im Rahmen des Marktprämienmodells an die Strombörse. Ich produziere jeden Tag irgendwelche Kilowattstunden, die ich in den Bilanzkreis des Direktvermarkters liefere. Mhm. Der verkauft das auch jeden Tag an die Börse und hat Einnahmen. Ich bekomme als Anlagenbetreiber aber immer erst 1 oder 2 Monate später mein Geld.
Mhm. Das ist für mich erstmal ein
Liquiditäts- oder Kapitalkostenthema, ist für mich aber insbesondere ein Risikothema, was ich mit der finanzierenden Bank absichern muss, über eine Bürgschaft. Das heißt, der Direktvermarkter muss dem Anlagenbetreiber für 2 bis 3 Monatsumsätze eine Ausfallgarantie stellen.
Mhm.
Die kostet ja was.
Mhm.
Also ich meine, wir haben aktuell ein Zinspreisniveau, welches nicht mehr null ist.
Mhm.
Deshalb kostet eine solche Bürgschaft richtig Geld.
Okay.
Und der Direktvermarkter muss wiederum eine Sicherheit bei der Börse hinterlegen, dass er dort überhaupt handeln darf, kostet auch wieder Geld.
Mhm.
Und der Energievertrieb, der den Strom von der Börse kauft, muss bei der Börse auch eine Sicherheit hinterlegen.
Mhm.
Und gleichzeitig hat er ein Ausfallrisiko, dass der Verbraucher eventuell seine Rechnung nicht bezahlt.
Mhm.
Allein anhand dieser Absicherungskette, die hier über verschiedenste Stufen in der Lieferkette sich spannt, entstehen schon Kosten, die du natürlich durch eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen Anlagen und Betreiber und Verbraucher rausnehmen kannst.
Okay. Das
ist nur ein Beispiel.
Ja. Okay, got it. Aber ja, sozusagen, das finde ich spannend, weil wir hatten ja auch schon irgendwie Direktvermarkter im Podcast.
Aber das ist immer, sagen wir mal,
jemand fragt sozusagen, sie kommen da andere Werte.
Klar, das ist immer Äpfel mit Äpfel verglichen. Ne?
Ja.
Ein Direktvermarkter vergleicht sich kompetitiv mit einem anderen Direktvermarkter, der aber ja dasselbe Geschäft.
Mhm.
Ne? Wenn jetzt der Anlagenbetreiber aber die Möglichkeit hat, den Strom auf eine ganz andere Art zu vermarkten, nämlich nicht über einen Direktvermarkter über die Börse, dann entsteht dadurch natürlich auch eine andere Kostensituation und in dem Fall eine für den Anlagenbetreiber vorteilhafte.
Und wie schafft ihr es dann sozusagen, geringere Preise für die Großkunden, also sagen wir diese 70 versus 100 Euro, ich weiß nicht, wo man dann sozusagen mit euch landet. Also du wirst ja auch nicht garantieren, dass es sozusagen immer 30 Euro pro Megawattstunde günstiger ist. Aber wie schafft ihr das, wenn du sozusagen die Marge von Energievertrieb rausnimmst?
Mhm.
Bringt es da das sozusagen die ganzen Händler rauszuschneiden oder?
Klar,
ja?
Das bringt auf jeden Fall was. Das ist eine ganz klassische Cut out the middleman Logik an der Stelle.
Disintermediation, ne? Oder so.
Heißt das so?
Ja, ja. Hab ich mal ein VC.
Also hört sich cool an, ja, das muss ich mir merken. Disintermediation. Durch eine Abkürzung in der Lieferkette kann man finanzielle Vorteile sowohl für die Anbieterseite, Anlagenbetreiber, als auch die Verbraucherseite, Nachfrageseite eben generieren. Und jetzt nehmen wir mal diese, sagen wir mal, es sind nicht 30, es sind nicht 20, sondern es sind 25 Euro die Megawattstunde.
Okay, ja.
Einfach nur mal, als Beispiel zu nehmen. Wir nehmen für das Matchmaking die Bereitstellung der rechtssicheren Vertragsunterlagen und die während der Vertragslaufzeit kontinuierliche Abwicklung der Lieferung von der Einspeisung bis zum Verbrauch eine feste Gebühr. 1 Cent die Kilowattstunde. 10 Euro die Megawattstunde.
Mhm.
Es werden also 15 Euro die Megawattstunde frei im Vergleich zu diesen 25, die es davor gab, zum finanziellen Vorteil des Anlagenbetreibers genutzt werden können, beziehungsweise zum finanziellen Vorteil des Verbrauchers. Beide wollen ja gewinnen, ne? Deshalb teilt sich das auf. Der eine kriegt einen leichten Vorteil, der andere kriegt ebenfalls einen leichten Vorteil. Sie haben eine direkte Geschäftsbeziehung und aus Verbraucherperspektive natürlich ein ultra glaubwürdiges Produkt, weil der kann sagen,
klar,
ich habe in dieser Viertelstunde so und so viel Kilowattstunden aus genau dieser Anlage bekommen.
Ja.
Und also das sind PPAs, die aber im Unterschied zu vielen PPAs, die man in den Medien so liest, nicht super langfristig sind. Also es sind keine 10 oder 15 Jahre Abnahmeverträge, wollen die meisten Verbraucher, die meisten mittelständischen Betriebe wollen sich nicht für 10 oder 15 Jahre heute in so ein PPA binden. Schon gar nicht, wenn sie das zum ersten Mal machen. Das sind eigentlich Einsteiger-PPAs. Ne? 1 bis 3 Jahre Laufzeit. Und die Bepreisung kann man gegen ein heute an der Strombörse beobachtbares Terminpreisniveau machen. Und deshalb, das ist uns immer ganz wichtig, sowohl für den Anlagenbetreiber als auch für den Verbraucher. Im Rahmen des Vertriebs- und Anbahnungsprozesses sagen wir immer, hol dir doch ein Vergleichsangebot. Der Verbraucher soll einfach das vergleichen mit einem Angebot, was er zu dem jetzigen Zeitpunkt immer, na, man muss ja immer schauen, zu welchem Zeitpunkt werden Preise verglichen. Ne? Hol dir doch mal ein Angebot von deinem Stadtwerk. Was würde dich dann die Stromlieferung für nächstes Jahr kosten? Und da sehen wir halt eben dann diese 25 Euro, die Megawatt.
Ja, okay, weil das ist okay, wenn das dann irgendwie ein Stadtwerk irgendwie mit sozusagen ineffizienten Vertriebsmannschaft oder so dann.
Aber was ist schon ein Stadtwerk? Ich meine, also auch die MVV oder die Stadtwerke München oder NRCity, die sind auch Stadtwerke. Ne? Ich bin jetzt nicht sicher. Also, ne?
Gar nichts gegen die gesagt. Ja. Ich wollte nur sagen, dass man manchmal da, auch bei dieser sehr heterogenen Stadtwerkelandschaft in Deutschland, dann vielleicht auch, je nachdem, wo man dann gerade sozusagen lokal nachguckt.
Aber es lässt sich halt systematisch erklären, wo der Preisvorteil herkommt. Und das ist auch das, was uns halt eben so sehr bestärkt, da reinzugehen. Ne?
Cool, also mega spannend, irgendwie besser zu verstehen. Und da glaubt ihr, dass ihr sozusagen richtigen Mehrwert für die Kunden schafft und einfach sozusagen im Matchmaking. Ich finde auch diese Idee, das weiß nicht, ob wie stark ihr in die Richtung auch denkt, aber so diese Idee von Standardisierung. Also wir haben ja früher Terminmarktgeschäfte, also wenn du jetzt auf der CNI, auf der Verbraucherseite bist, auf der Offtaker-Seite bist, immer irgendwie Strom- und Gaslieferverträge gedacht, irgendwie, wenn man da tranchiert hat, also wenn man da ein Teilabsicherungsgeschäft gemacht hat, dann hat man es ja über Tranchenverträge gemacht oder in Portfolio-Management dann über so Base und Peak, ja, also Felix Futures von der EEX, und das ist ja nichts anderes als eine irgendjemand standardisiert Handelsprodukte. Ja, jemand sagt, das ist das Package, auf das wir uns einigen, und deswegen können wir hier 0,1 MW Schritten skalieren, und wir können auch nur, also wir können zwar das Jahr abschließen oder wir können auf 3 Jahre abschließen, aber 5 oder 10 oder 15 Jahre nicht, sondern so wie mit einem gewissen Beschaffungshorizont von 3 oder 5 Jahren, sagen wir mal maximal. Aber du kannst eben auch auf ein Quartal gehen oder auf einen Monat gehen, teilweise auf eine Woche, die sind nicht so liquide und so. Aber so funktioniert ja der Terminmarkt, oder hat der Terminmarkt funktioniert. Und die PPA-Logik in diese Richtung der Standardisierung zu denken, für den Kunden ist, glaube ich, super hilfreich.
Absolut. Und also ich glaube auch, dass da die Reise hingehen wird. Ne? Also das ist nach wie vor ein sehr junges, ich sag mal, Produkt, PPAs ganz grundsätzlich. Ne? Und da kann man sicherlich noch in den Details viele Optimierungen reinmachen. Ich glaube, was am Ende aber sehr viel ausschlaggebender sein wird als jetzt zum Beispiel eine Monatsscheibentranchierung oder sowas, werden so fundamentale Änderungen sein, wie zum Beispiel, dass der Windparkbetreiber im Windpark noch einen Batteriespeicher haben wird. Und dadurch das Profil der Stromlieferung im Vergleich zum reinen, wie der Wind weht, Profil
geht mehr Richtung Base sozusagen. Man kann mehr
nicht Richtung Base. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, Flexpower hatte das mal bei dir im Podcast auch gesagt. Baseload ist tot. Ja. Und da sehe ich genauso.
Ish over.
Ish over. noch besser. Lustig, ja. Also warum soll ich denn aus einer variablen, volatilen Stromerzeugung erstmal ein Base-Produkt bauen, um danach wieder eine variable, volatile Verbrauchskurve damit zu matchen? Ist doch auch wieder ein Transformationsaufwand, den ich betreibe. Den betreibe ich heute, um eine Standardisierung für Liquidität zu produzieren. Genau. Aber wenn ich diese Liquidität auch anders hinbekommen kann, und das kann ich anders hinbekommen. Wie gesagt, unsere Kunden betreiben 14.000 Wind- und PV-Anlagen. Wenn die damit einverstanden sind, dann nutzen wir deren Erzeugungsprofile, um sie mit dem Verbrauchsprofil eines Industrie- und Gewerbebetriebs zu matchen, mhm, und dann sehen wir, wie gut die zusammenpasst, mhm, und dann können wir dafür auch einen Preis nennen und dann habe ich eine Liquidität, die ich sonst vielleicht nur an der Börse hätte, mhm, wo ich ein Standardprodukt handeln, mhm, kann. Wir haben 60 Terawattstunden Stromerzeugungsmenge unserer, mhm, Kunden. Das ist verdammt viel Liquidität.
Richtig.
Und das ist dann auch in der Individualität ein großer Nutzen.
Das war mir echt nicht so bewusst.
Weil wenn ich, also je nachdem, ob ich einen Dreischichtbetrieb habe oder, ja, nicht, oder ob ich ein eher größerer oder eher kleinerer bin, ja, ob ich ein Getränkehersteller oder eher Papierindustrie bin, habe ich natürlich sehr individuelle Profile. Und, mhm, genauso habe ich individuelle Profile, ob das Windrad in Norddeutschland steht oder ob das in Bayern steht, ob das eine PV-Anlage mit einer Ost-West-Ausrichtung oder mit einer Südausrichtung, mhm, ist. Und das kann ich matchen. Und da bekommen wir über ein individuelles Matching eine Zeitgleichheit von ungefähr 70% im besten Fall hin. Und die restlichen 30% müssen heute halt noch über kurzfristigen Börsenhandel beschafft, yeah, werden, können zukünftig aber halt auch, man macht wahrscheinlich jetzt nicht im ersten Schritt Sinn, da in Richtung 100% zu denken, aber auf 85-90%, mhm, komme ich auch mit einem Batteriespeicher schon.
Ja, genau. Und das meinte ich mit in Richtung von. Also, ja, ich habe ja gesagt, in Richtung von Basen, also nicht sozusagen.
Und das ist wieder, wie am Anfang unseres Gesprächs, mhm, gesagt, die langfristige Vision, mhm, ist eigentlich klar. Die Frage ist nur, wann wird es kommen? Ne?
100% aber, kommen, du, ja, sagst sozusagen, da gehen wir weiter, Maschine stramm drauf zu.
Genau, machen. Also jetzt sind wir bei 65-70%, die quasi zeitgleich, ja, matchen. Der nächste Schritt ist jetzt vielleicht mal Richtung 80-85 zu gucken. Das wird man auch.
Das ist eigentlich eine geile KPI, die könnte man ja systemweit irgendwie sich mal anschauen, wie nah kommen wir daran. Ne? Also sozusagen einfach so für sozusagen als Nordstern für alle immer wieder drauf gucken.
Absolut.
Weil, also ich meine, wenn wir erneuerbar sein wollen, dann müssen wir irgendwann zu 100% kommen.
Genau,
schnell kommen wir dahin.
Richtig, oder? Ja. Und also ich glaube, die letzten 2, 3, 4%, die sind richtig, richtig hardcore painful. Und da glaube ich auch nicht dran, dass das mit einem Batteriespeicher gelöst werden,
okay,
wird. Da werden wir dann schon in Richtung synthetische Gase, Wasserstoff und sowas, ja, quasi gucken.
Ja.
Aber bis dahin ist es heute im Bereich des Machbaren.
Das schreibe ich vielleicht im Titel. Ja. Das finde ich gut. Also so bis 2-3% kriegen wir irgendwie über Strom hin und, ja, den Rest machen wir vielleicht über was anderes. 2-3%. Lass mal weiter sozusagen nach vorne gucken. Also was glaubst du, also für jetzt vielleicht auch jüngere Unternehmer oder so, die jetzt drüber nachdenken, was zu starten? Wie glaubst du, also wird sich unsere Branche entwickeln in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Der Stefan Müller hat irgendwie sowas gesagt, lass mal nicht mehr über 80% erneuerbare 2030 reden, ehemalige Bundesregierung, muss man ja sagen, sondern lass uns über, was passiert 2040, lass uns an 1000 Gigawatt denken und, mhm, so.
Gut.
Muss
ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Also für mich ist quasi das, was wir gerade eben skizziert haben, mhm, eigentlich schon relativ nah dran an der Endausbaustufe.
Okay.
Ne? Also es ist, ich habe es gerade eben schon gesagt, eine gesunde Wirtschaft, eine Gesellschaft im Wohlstand braucht eine gute, zuverlässige und günstige Energieversorgung. Mhm. Die alte Energiewelt ist inzwischen ein alter, sterbender Mann.
Mhm.
Die neue Energiewelt, die hatten wir jetzt über 20 Jahre mit geförderten Instrumenten durch die Kindheit gebracht.
Mhm.
Und ich würde sagen, diese neue Energiewelt ist jetzt ein Teenager und dieser Teenager, der ist aber krank.
Mhm.
Der leidet.
Männlich oder weiblich? Weil du gesagt hast, sterbender Mann.
Ist egal, vielleicht ist es auch eine sterbende Frau.
Okay,
also,
okay.
Oder, ne, das ist einfach
divers.
Nur, also ich finde es immer ganz gut, sowas ein bisschen zu personifizieren, ja, ne, um einfach ein Bild zu kreieren. Ne? Und also der Generationenwechsel im Energiesystem, der vollzieht sich, aber der vollzieht sich nicht vollständig reibungslos.
Mhm.
Das heißt, es ist klar, das alte System stirbt. Und das neue System ist aber noch nicht voll in der Kraft.
Mhm.
Und dieses neue System braucht Medizin. Und diese Medizin, also der Teil der Medizin, den wir bereitstellen, besteht aus 3 Komponenten.
Mhm.
Daten, Automatisierung und energiewirtschaftliches Fachwissen,
mhm,
Know-how.
Mhm.
Wie funktionieren die Prozesse?
Mhm.
Das ist unser Beitrag, dass dieser Teenager in die Kraft kommt und das, mhm, neue System gewinnen wird und also gewinnen wird, hört sich irgendwie so ideologisch an, einfach funktionieren wird.
Ja.
Es gibt aber ja weitere Komponenten, die zur Erstarkung dieses neuen Systems beitragen. Und viele davon sind auch außerhalb des Scopes von Node Energy. Zum Beispiel eine weitere Absenkung der Levelized Costs of Electricity durch einfach sinkende Modulpreise, durch sinkende Systemkosten. Da zähle ich auch Batteriespeicher mit rein. Ne? Die werden ja auch immer günstiger. Ne? Wenn ich jetzt über Geschäftsmodelle der Zukunft nachdenke, dann kann ich mir eigentlich gucken, was sind denn die Zutaten, die es braucht, um diesen Teenager in die Kraft zu bringen, die Kinderkrankheiten hinter uns zu lassen. Mhm. Und da würde ich, wenn ich jetzt ein neues Startup gründen müsste, muss ich ja zum Glück nicht, bin happy mit meiner Firma hier, da würde ich gucken, ne? Also wo krankt's und wie könnte die Medizin dafür aussehen? Aber erstmal das Problem suchen und dann die Lösung dafür bauen.
Begleitest du auch manchmal so jüngere Unternehmen, also wie als Beirat oder Investor oder so, weil du kennst sie ja echt sozusagen?
Also das ist vielleicht zu viel gesagt. Ich bin offen für Gespräche als und Mentor Networking und so, aber mein Fokus gilt schon primär Node Energy. Und da habe ich auch in der Vergangenheit recht hart priorisiert. Also so reine Laberrunden, um irgendwo ein bisschen Brainstorming zu machen und so, da ist mir auch die eigene Firma zu wichtig.
Klar. Okay, und dann, weil ich gerade 80% alte Bundesregierung, kam mir noch die Frage, die ich vielleicht auch relevant finde. Wir haben ja jetzt vor kurzem eine Bundestagswahl gehabt und die hat, da gab es eine seismische Verschiebung. Wie blickst du da drauf, sozusagen politische Rahmenbedingungen sind in der Energiewirtschaft aufgrund der hohen Anteile von Regulatorik und so auch immer irgendwie wichtig. Wie könnte sozusagen eine neue Regierung Rahmenbedingungen für das, was ihr konkret macht, also PPAs, digitale Energiethemen verändern? Oder wie schaust du da drauf?
Also zunächst mal bin ich froh, dass es bei der Bundestagswahl immer noch ein Ergebnis gegeben hat, welches eine demokratische Mitte als regierungsfähiges Bündnis
quasi. Ja, ein Glück. Ermöglicht,
ne? Und solange das der Fall ist, glaube ich auch an rationale Entscheidungen. Und wenn rationale Entscheidungen auch in der Politik mal mehr, mal weniger, aber zumindest als grundsätzliche Marschrichtung vorhanden sind, wird es ja klar sein, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien weitergehen wird und niemand hier Windräder abreißen wird, wie das auch mal im Wahlkampf postuliert wurde. Ne?
Und zwar nicht nur von ganz rechts außen. Das hat auch haben mal gesagt, weil sie hässlich sind, sollen die Windräder abgebaut. Habe ich, aber müssen wir jetzt nicht
drüber. Klar, ist Unsinn. Und ich meine, in den USA, auch da sieht man, ne, im Ölstaat Texas geht die erneuerbaren Energiewende in einem rasenden Tempo vonstatten. Wind und PV wird dazu gebaut, da kann einem Hören und Sehen vergehen. Und da kann man auch vergessen, dass irgendwo vom Highway aus die Ölpumpen dann noch wie so alte Relikte irgendwie im Wüstensand stehen. Und jetzt, was war nochmal die Frage jetzt?
Einfach, was du glaubst, was die Rahmenbedingungen, also wie stark hängst du sozusagen ab von?
Richtig. Also, was ich immer ganz cool finde, ist so zum Beispiel Ideen von Agora Energiewende oder so
Grüße gehen raus.
Zu lesen. Wie bitte?
Grüße gehen raus.
Ja, genau, Grüße gehen raus. Und da ist schon skizziert, dass eben PPAs, also Direktlieferverträge, zukünftig eine stärkere Rolle spielen sollen.
Das liest man auf EU eben auch immer.
Genau, ne? Und die Frage ist ja immer das Wie. Ne? Und dieses Wie ist, wie ich finde, da schon relativ gut inzwischen skizziert. Also es gibt zwei unterschiedliche Interessen auf der Erzeuger- und auf der Verbraucherseite. Die Anlagenbetreiber, die haben ein Interesse, eine möglichst langfristige Planbarkeit für die Refinanzierung der Anlagen zu bekommen. Heute habe ich in der Vergangenheit hatte ich eben mit festen Einspeisevergütungen diese Sicherheit kreiert. Und die wird es so in Zukunft wahrscheinlich, also die wird es nicht mehr geben. Gibt es auch heute ja schon nicht mehr in der Art. Gleichzeitig gibt es ein Interesse von Industrie- und Gewerbebetrieben, sich möglichst günstig mit Strom einzudecken, was halt Wind- und PV-Strom ist. Mhm. Das ist günstig. Ne? Mhm. Die wollen aber keine 10 oder 15 Jahresabnahmeverträge haben. Das heißt, irgendwie braucht es politisch, regulatorisch eine Lösung, um diese erstmal abweichenden Interessen in Einklang zu bringen. Eine Möglichkeit ist, der Anlagenbetreiber kann für die kurze Frist, für die nächsten 2, 3, 4, mhm. vielleicht sogar auch 5 Jahre, ein PPA abschließen mhm. mit einem Industrie- und Gewerbebetrieb mhm. und kann sich damit marktlich refinanzieren. Mhm. Und für die
brauchen Zeit, die dann nicht mehr längere Laufzeiten für die Bankability? Also
das ist jetzt nämlich genau der zweite Baustein. Nur mit einem, sag mal, 4-Jahres-PPA kriegst du keine Projektfinanzierung für einen Windpark oder eine Solaranlage. Mhm. Du brauchst also eine längere Planungssicherheit. Und diese längere Planungssicherheit, die kann wiederum dann durch ein staatliches Förderinstrument geschaffen werden. Und das kannst du dann ja auch in einen Wettbewerb stellen. Das heißt, wenn ein Anlagenbetreiber es hinbekommt, über 3, 4, 5 Jahre schon eine marktliche Refinanzierung zu organisieren, braucht er ja einen weniger langen Absicherungszeitraum hinten raus. Klar. Und das wäre etwas, was im Rahmen von Ausschreibungen organisiert werden mhm. könnte. Und dann hast du da auch einen wettbewerblichen Charakter drin.
Mhm. Also das ist organisiert so, ihr das auch schon oder denkt ihr in die Richtung, da sozusagen mehr zu facilitaten?
Wie meinst du das?
Na, sozusagen eine Finanzierung auch zu facilitaten für die, also sagen, du hast auf der, weiß jetzt nicht, wie man, auf der Angebotsseite eurer Plattform hast du erneuerbare Erzeugung und die, keine Ahnung, das sind ja jetzt auch keine Firmen, die immer als sozusagen ihr erstes Projekt bauen, sondern ja. die haben sozusagen einen gewissen Bestand an Erzeugungsanlagen, dann haben sie eine Pipeline und dass du denen hilfst, sozusagen die Pipeline zu finanzieren über eure, also so als Plattformgedanke.
Kommt immer mehr, ja. Okay. Also ist im Moment für uns noch etwas, wo wir nicht den Fokus drauf haben, ja. weil also wir finden es heute schwierig, das zu machen. Ne? Mhm. Also das muss man auch einfach anerkennen, mal radikale Akzeptanz in dem Zusammenhang. Das ist ein schwierig zu lösendes Problem.
Klar. Ne?
Und wir glauben, es ist leichter, dieses Problem zu lösen, wenn wir unseren heutigen Standard besser etabliert haben.
Ja.
Dann wächst nämlich Vertrauen, dann wächst Verständnis, mhm. dann ist mehr Transparenz da und dann wird auch der nächste Schritt in Richtung Finanzierung von Neuanlagen leichter möglich sein. Heute sind es primär Anlagen, die schon eine Art Grundabsicherung haben. Also wenn eine Freiflächen-PV-Anlage im Rahmen einer Ausschreibung 5 Cent Zuschlagswert bekommen hat, dann können sie über ein PPA heute 6 Cent verdienen. Mhm. Das heißt, es ist ein Upside, es ist eine Verbesserung, mhm. aber sie sind nach unten hin abgesichert über ein staatliches Förderinstrument. Ja. Oder es sind Windkraftanlagen, die bereits vollständig refinanziert sind, die also keine staatliche Sicherheit mehr brauchen an mhm. der Stelle, die dann in ein PPA gehen können.
Die Altanlagen, die sozusagen aus dem EEG ja, auslaufen, richtig, sagt ja. man. Ja.
Und dass PPAs für neue Anlagen, die noch keine Finanzierung haben und wo das PPA ein integraler Bestandteil der Finanzierung sein wird, dass das kommen wird, ist vollkommen klar. Nur der Schritt von heute sind wir alle in der Vollkasko-Mentalität noch mhm. Unterwegs und direkt ins PPA als neues Refinanzierungsinstrument, was gar keine staatliche Förderung mehr braucht, zu springen, das ist zu groß. Also mhm. da würde man auf die Fresse fallen einfach. Mhm. Ne? Deshalb springen wir ambitioniert das, was heute geht. Und von dort aus machen wir den nächsten Sprung.
Got it. Cool. Also ich gucke so ein bisschen auf die Uhrzeit und Alex ist immer streng mit mir. Er sagt, wir dürfen immer nur eine Stunde.
Weil sind wir schon bei einer Stunde?
Glaub, wir sind wow. schon deutlich drüber. Ich muss du mal gucken.
Ei, ei, ei.
Wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit reserviert. Ja, wir sind schon 10 Minuten drüber. Okay, also, dass uns die Leute hier nicht abspringen, wenn sie sehen, wie lang das Ding ist. Vielleicht noch 1, 2 abschließende Fragen. Ich habe hier irgendwie Seed-Finanzierung 2017 und Series A-Runde 2022 habt ihr 7 Millionen Finanzierung gemacht. Irgendwie auch mit ziemlich namhaften hier Bitstone, 10x Founders, Born Venture, Helen Venture, HTGF. Wenn du jetzt so was weiß ich, nach vorne blickst, habt ihr da irgendwie Ambitionen weiter zu raisen? Oder ich meine, ihr wollt ja ordentlich skalieren, da ist ja irgendwie noch ein Weg vor euch. Wie schaust du sozusagen da drauf?
Auf jeden Fall. Also ich bin die letzten Wochen auch wieder mit vielen Investorengesprächen beschäftigt gewesen. Und wenn diese Folge veröffentlicht wird, wird man vielleicht dann auch schon wissen, weshalb.
Okay.
Aber ja, wir sehen große Chancen, jetzt auch nochmal zu investieren und haben dafür auch Investorengespräche geführt,
cool.
um einfach mehr Gas geben zu können, als wir das aus unserem eigenen operativen Cashflow sonst tun könnten. Und wir sehen im Moment einfach tolle Chancen, also nicht nur unser Geschäftsmodell auf eine neue Ebene zu heben, sondern auch die Energiewende insgesamt einfach einen Schritt voranzubringen und sich von staatlichen Förderungen zu emanzipieren und das Ganze aber halt auch zum Wohle der Verbraucherseite, zum Wohle der Wirtschaft zu tun. Und deshalb, ja, wir werden weiter offensiv wachsen. Und
cool, dann bin ich mal gespannt, was bleiben wir mal, halten euch da im Blick ganz, ganz eng. Ansonsten, was passiert sonst so die nächsten 12 Monate? Worauf freust du dich am meisten? Das ist so eine der Abschlussfragen, die ich immer stelle.
Ich freue mich offen gesagt jetzt nach dieser intensiven Investorenphase wieder ins operative und strategische Geschäft richtig eintauchen zu können. Du hast es selbst gesagt, wir haben als dann doch verhältnismäßig kleines Unternehmen eine große Themenbandbreite und das Wissen, was dafür nötig ist, in einer wachsenden Organisation auch lebendig zu halten und aktuell zu halten. Das ist schon eine Riesenaufgabe, auf die ich mich unter unternehmerischen Gesichtspunkten wahnsinnig freue. Also
wir müssen jetzt mehr einfach den Podcast hören. Du schickst jedem von deinen Employees bis halt die Energiezone hoch und runter.
Absolut. Also da werden wir unseren Beitrag leisten, dass ihr viele Klicks bekommt, indem wir das auch bei uns publik machen.
Matthias, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was du unbedingt noch erwähnt haben wolltest? Wo findet man euch? Social Media, du bist sehr aktiv auf LinkedIn. Ich lese deine Beiträge.
Ja, so aktiv bin ich nicht. Also meine Marketing-Managerin ermahnt mich auch immer wieder, da viel mehr machen zu können und machen zu sollen. Vielleicht finde ich dafür auch in der nahen Zukunft jetzt die Zeit. Ja, ich bin auf LinkedIn, also man kann sich mit mir dort gerne vernetzen und in Austausch treten.
Oder baut ihr Stellen auf oder so?
Ja, genau. Also wir werden auch in diesem Jahr geplant wahrscheinlich weitere 30 Stellen aufbauen in 2025. Also wir sind weiter auf Wachstumskurs und durch die komplette Palette, also sowohl Softwareentwicklung als auch Vertrieb, Marketing, regulatorische Themen. Ja, genau, findet man auch bei uns auf der Webseite und ansonsten einfach direkt einen Reach-Out über LinkedIn. Sehr, sehr gerne.
Super. Cool, Matthias, herzlichen Dank für die Einladung und ja, bin gespannt, was da alles noch so passiert. Vielleicht müssen wir in einem Jahr eine Update-Folge machen oder so. Würde mich auf jeden Fall freuen und toi, 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 alles Gute.
Vielen Dank, Ilan, schön, dass du da warst.
So, das war's auch schon wieder. Wow, was für eine Folge. Ein riesengroßes Dankeschön an dich, Matthias, für diese offenen und ehrlichen Einblicke. Es ist einfach, mega inspirierend zu sehen, welche Energie und welchen klaren Fokus ihr bei Node Energy die Zukunft mitgestaltet und einen richtig wichtigen Dienst für die Gesellschaft, für die Energiewende da erbringt. Ich nehme da extrem viel Motivation mit und ja, jetzt seid ihr dran. Also liebe Energiezone Community, euer Feedback ist unser Treibstoff, naja, sagen wir mal, der Wind in unseren Windkraftanlagen und die Sonne auf unserem Panel. Habt ihr Kritik, Anregungen oder Kommentare zur Folge, schreibt uns eine E-Mail an team@energiezone.org. Also nochmal team@energiezone.org. Wir lesen jede einzelne Nachricht, versprochen. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann tut uns den allergrößten Gefallen. Erstens, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und egal ob ihr auf Spotify, Apple Podcast, Overcast, YouTube oder wo auch immer ihr uns hört, klickt auf Folgen. Und zweitens, hinterlasst uns eine Bewertung. Am besten natürlich ganz, ganz viele Sterne. Es dauert nur ein paar Sekunden für euch, hilft uns aber und unserem Podcast ungemein, sichtbarer zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt geladen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut erstmal. Ciao, ciao.